Wussten Sie eigentlich, dass die Theaterwerkstatt Gleis 5 direkt am Bahnhof in Frauenfeld liegt? Theoretisch könnten Sie sogar auf eben besagten Gleis 5 direkt in unser Theater einfahren. Wo einst Mechaniker an ihren Lokomotiven schraubten, sind seit nunmehr 10 Jahren unsere Theaterproduktionen zu sehen. Und seit vergangenem Herbst treffen sich auf unserer Bühne auch Schriftsteller, Literaturkritikerinnen und Bücherfreunde. Falls Sie allerdings noch nie bei uns waren, also der Weg zu uns ist ganz einfach. Sie gehen im Bahnhofsgebäude die Treppe runter, die Unterführung durch, biegen dann am Cinema Luna rechts ab, flanieren an der Burg entlang und nach etwa 200 Metern windet sich rechts eine schmale Straße nach oben. Et voilà, Sie stehen vor 2 riesigen Holztoren. Treten Sie ein. Werkstattgespräche. Ein Podcast der Theaterwerkstatt Gleis 5. Heute tummeln sich in unserem Foyer lauter Literaturinteressierte, denn wir haben 2 illustre Büchermenschen zu Gast.
Ja, ich dachte, wir gehen dann erst auf die Bühne, wenn die Leute schon sitzen.
Wenn Sie gestatten, dann lasse ich Sie jetzt noch einen kurzen Augenblick an unserer Theaterbar zurück. Und ich besuche unterdessen Markus Keller, der in unserem Theatersaal gerade tontechnisch alles für das heutige Werkstattgespräch vorbereitet.
Ja.
Sind wir beide drauf?
Gut, super.
Wir warten.
Und ich, Judith Zwick, wir kennen uns aus Episode 1. Ich stimme mich jetzt gedanklich darauf ein, unsere beiden Gäste willkommen zu heißen. Falls Sie mögen, dann dürfen Sie sich schon einmal einen Platz auswählen und es sich für die kommenden 60 Minuten gemütlich machen. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Erlesen, unserer literarischen Themenreihe, die 2-mal jährlich in die Theaterwerkstatt einlädt und in wechselnden Gesprächsrunden aus Autoren, Kritikerinnen und Wissenschaftlern jedes Mal ein anderes Thema ins Zentrum rückt. Und diese Gespräche widmen sich keinesfalls nur aktueller Literatur, sondern sie werfen auch einen Blick in die Literaturgeschichte. Denn gerade im Vergleich zeigt sich, was Literatur im besten Fall kann und was sie sichtbar macht. Können aktuelle Gesellschaftsromane beispielsweise mit den Klassikern ihrer Art mithalten? Was zeichnet echte Gesellschaftsromane überhaupt aus? Und was können wir durch sie erfahren? Darum geht es heute im Gespräch unserer beiden Gäste. Sie kennen die beiden natürlich. Nicola Steiner ist Literaturkritikerin, die nach ihrer Zeit bei den Verlagen Hansa und Schöffling und Co. in Deutschland seit 2003 in der Schweiz tätig ist. Zunächst bei der Zeitschrift Du in Zürich, hernach als Redaktorin bei den Sternstunden des Schweizer Fernsehens. Spätestens seit 2014 ist sie allseits bekannt als Moderatorin des SRF Literaturclubs, in dessen Kritikerrunde auch der Schriftsteller und Essayist Philipp Tingler sitzt. Philipp Tingler sitzt ebenso im literarischen Quartett des ZDF und in der Jury des ORF Bachmann-Preises. Das in aller Kürze, denn jetzt heißt es Vorhang auf und Bühne frei für Erlesen mit Nicola Steiner und Philipp Tingler.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir machen jetzt erstmal noch eine Vorstellungsrunde durchs Publikum, wo jeder aufsteht und auch sein Leben erzählt.
Ja, und
das machen wir immer so und dann gehen wir.
Genau, und dann haben wir über Gesellschaft gesprochen, weil jeder etwas anderes repräsentiert hier. Aber wir sprechen heute über diese 4 Romane von, also neue, 2 neue Romane, Orhan Pamuk, türkischer Literaturnobelpreisträger, und Jasmina Reza, eine der bekanntesten Theaterautorinnen unserer Zeit. Und 2 Klassiker, jetzt kannst du mal reden.
2 Klassiker, ja. Madame Bovary, ich liebe Madame Bovary. Ich finde, eigentlich bräuchte man wenig Bücher auf der Welt, viel weniger als wir haben. Und eins, was man dringend braucht, ist Madame Bovary. Ich hoffe, wir kommen nachher darauf, warum. Und Effi Briest ebenso, ein Klassiker des Genres. Wir können ja uns überlegen auch ein bisschen anhand dieser vier Titel, was eigentlich Gesellschaftsromane sein sollen oder was sie auszeichnet, welche Fragen den Gesellschaftsroman umtreiben und was ihn unterscheidet von anderen Formen literarischer Produktion.
Genau, was sie sind und was sie wollen und was sie sollen, warum wir eigentlich Gesellschaftsromane überhaupt noch lesen. Ich weiß gar nicht, fällt dir jetzt unabhängig von diesen Büchern so aus der letzten Zeit, ich meine, Gesellschaftsromane werden ja so gut wie gar nicht mehr richtig geschrieben, oder?
Jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Sie werden, wenn man zum Beispiel an Jonathan Franzen denkt, das sind große Panoramen, die durchaus Kriterien der Gesellschaftsliteratur erfüllen, weil sie sich mit gesellschaftlichen Strömungen, Verwerfungen, Prozessen befassen. Aber du hast recht, dass ich empfinde das auch so, dass in der deutschsprachigen Literatur wenig Gesellschaftsromane im klassischen Sinne erscheinen.
Ja. Juli C. vielleicht.
Ja, also da geht es eben auch um die Auseinandersetzung von bestimmten Milieus mit anderen Milieus. Und für mich ist auch immer noch ein Zeichen des Gesellschaftsromans, dass es immer auch um die Konfrontation des Individuums mit der Gesellschaft
genau,
geht.
Genau, das ist eigentlich das, was, glaube ich, in jedem Gesellschaftsroman ist, oder? Man zeigt anhand von verschiedenen Figuren, Individuen, was Gesellschaft mit diesen Menschen machen kann. Was die sozialen Verhältnisse, was die politischen Verhältnisse, ja, was die ökonomischen Verhältnisse, welche Auswirkungen die auf ein Leben haben können, auf ein
genau, und all diese Sachen, die du jetzt genannt hast, kann man eigentlich zusammenfassen im Begriff der Erwartung, oder? Also welche Erwartungen an das Individuum herangetragen werden durch die Gesellschaft, das kennen
welche
wir alle.
Zwänge,
genau, welche Konventionen und wie sich dann der einzelne Mensch verhält.
Genau. Und ob das, er ausbricht oder klein beigibt.
Genau,
im
und dann, was wir daraus lernen können.
Ja, das habe ich mich gefragt. Müssen eigentlich Gesellschaftsromane immer eine Botschaft haben?
Das kannst du dich ja generell fragen. Muss Literatur eine Botschaft haben? Die Antwort ist ja. Sonst ist es keine Literatur, sondern eine Gebrauchsanweisung oder irgendwas
Prosaisches. Naja, also nicht unbedingt. Das kann ja auch einfach mal zeigen, was ist. Und du kannst die
aber Botschaft, das ist ja schon die Botschaft
selber.
Ja, also eben. Okay. Nein, um Gott. Wir brauchen keine Literatur, die explizite Botschaften liefert.
Genau.
Das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen das Gefühl, dass man etwas über die Welt erfährt.
Genau, dass man etwas mitnimmt, dass man, wie es so schön heißt, anders hervorgeht nach der Lektüre, als man vorher reingegangen ist. Das wäre im besten Falle gut.
Oder in seinen vorherigen Auffassungen nochmal überzeugt davon, dass man sowieso schon alles richtig wusste.
Im Gegenteil, erschüttert, dass man denkt, dass man
glücklich erschüttert durch die Bestätigung, dass man sowieso schon alles richtig wusste.
Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Philipp und mir. Philipp wird immer bestätigt.
Nicht immer, nein, durchaus nicht. Aber
sucht die Bestätigung und ich suche die Irritation.
Ach so, das wusste ich gar nicht. Nee? Das werde ich mir merken. Da werde ich dich das nächste Mal dran erinnern.
Das nächste Mal. Beim nächsten Buch. Lass uns doch mal über eins meiner Lieblingsbücher der letzten Zeit sprechen.
Ja, genau, machen wir das mal.
Orhan Pamuk, Die Nächte der Pest, 700 Seiten.
Ja.
Unter denen ich wirklich auch sehr gelitten habe. Mhm. Das weißt du ja nun schon,
ja,
weil wir darüber
viele auch Leute wissen das. Viele Leute wissen das inzwischen.
Aber was macht für dich den Orhan Pamuk jetzt mal ganz groß? Also worum geht's? Wir müssen ja immer erst sagen, worum es geht. Und Philipp ist ein Könner darin, 700 Seiten Roman in einem Satz zusammenzufassen.
In 10 Sekunden. Es geht um den Ausbruch der Beulenpest im Jahre 1901 auf der fiktiven Insel namens Minga. Punkt. Darum geht's.
Genau.
Und das ist der Plot. Aber der Plot ist natürlich nicht alles, was dieses Buch zu bieten hat, sondern dieses Buch entfaltet ein Panorama von menschlichen Typen, finde ich. Das ist auch ein Aspekt für mich des Gesellschaftsromans, dass verschiedene Charaktere quasi durchaus auch typisiert, gezeichnet aufeinandertreffen.
Und wie sie sich verhalten.
Wie sie sich verhalten, genau. Und wie ihre Prioritäten sind und natürlich auch immer, was sie sagen und was sie dann tatsächlich machen. Das ist ja auch immer ein interessanter Zwiespalt.
Und da ist ja bei Orhan Pamuk viel, was gesagt wird und trotzdem anders gemacht wird.
Deswegen finde ich auch, dass dieses Buch ein bisschen darunter leidet, dass es jetzt gerade erschienen ist, weil es natürlich sehr stark vor dem Kontext der Pandemie gelesen wird. Und wir glauben Herrn Pamuk, dass er das vorher angefangen hat und nie beabsichtigt hat. Es ist wirklich in dem Fall eher ein unglücklicher Zufall, denn ich, für meine Begriffe, das weißt du, leidet die Allgemeingültigkeit dieses Buches darunter, dass man es so stark liest als Parabel auf den Umgang mit der Pandemie?
Da bin ich mir eben nicht so sicher. Da sind wir, glaube ich, nicht ganz einer Ansicht. Weil für mich ist es eigentlich ein sehr guter Moment, weil ich es auch deswegen gelesen habe, weil es in einem ganz anderen Kontext zeigt, was solche Krisenmomente mit den Menschen, mit der Gesellschaft, mit den Machthabern anstellen. Und ich fand das extrem entlastend, dass das nicht auf die Corona-Pandemie bezogen ist und nicht zeitgenössisch ist, sondern als historischer Roman angelegt.
Ja.
Und deswegen man ganz viele Parallelen finden konnte zu heute, nämlich auch im Buch. Also ist es die Pest, die ausbricht. Das ist auch wirklich auf historischen Tatsachen beruhend. Irgendwie Anfang 20. Jahrhundert kam die von Asien eben nicht bis nach Europa, weil Europa hatte schon sehr gute, hygienische Bedingungen und konnte das tatsächlich auffangen. Aber in Asien hat sie sich rapid verbreitet bis nach Australien. Und da sind dann ganz viele Dinge in diesem Buch, die uns natürlich daran erinnern, wie wir jetzt auch in den letzten 2 Jahren gelebt haben. Dass man nicht gemeinsam auf die Straße gehen kann, dass man Mundschutz tragen muss, dass die Handschuhe tragen.
Ja, das stimmt. Aber auf einer, wie ich finde, allgemeineren Ebene geht es ja darum, wie wird die Gesellschaft mit Krisen fertig?
Genau.
Und welche Zuspitzungen zum Beispiel aktualisieren sich in Krisen? Also, dass Menschen Zuflucht nehmen zu sehr fragwürdigen Geschichten zum Beispiel. In dieser Zeit, das sind ja nur 6 Monate, die auf diesen 700 Seiten behandelt werden, lösen sich andauernd die Regierungen ab und die Insel erklärt dann auch ihre Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Und das sind alles auch chaotische Zustände, die dann im Nachhinein immer mit entsprechenden Sinnstrukturen und Geschichten unterlegt werden. Das erfahren wir, ich finde, sehr schön von dieser Historikerin, deren Stimme ja diese Geschichte erzählt. Aber es geht darum, wie orientieren sich Leute? Was wird plötzlich wichtig? Wie werden plötzlich auch so schwelende Konflikte aktualisiert angesichts von äußeren krisenhaften Zuständen? Wie werden alle deklarierten Werte eigentlich fallen gelassen? Ja. Wie geht's plötzlich wieder zurück in archaische Überlebenskämpfe?
Es geht eigentlich nur um Nutzenmaximierung bei jedem Einzelnen.
Es geht um die Durchsetzung der eigenen Partikularinteressen immer und immer unter dem Vorwand, eigentlich dem Gemeinwohl dienen zu wollen. Aber das ist natürlich sehr heuchlerisch. Ja. Und es ist auch eine Kritik von politischer Dynamik, also von strategischem Denken und von Intrigen und von Machtinteressen. Ich habe ja schon gesagt, für mich ist es ein Buch über Macht, es ist ein Buch über Machterhalt, ein Buch über die Frage, wie sich Macht konstituiert, mit welchen Geschichten Macht arbeitet, wie Macht die Leute umspinnt mit Narrativen, die dann plötzlich Sinn erkennen in vermeintlichen Tatsachen, die gar nicht existieren. Und deswegen habe ich da auch schon während der Debatte im Club damals gesagt, das ist eigentlich wirklich etwas, was wir jetzt auch, du kannst es auch vor dem Hintergrund des Krieges zum Beispiel lesen. Es ist genau die gleiche
Folie eigentlich.
Die gleiche die Folie Mechanismen. Von...
Aber was mich interessiert, und da habe ich mir jetzt wirklich nochmal anders Gedanken drüber gemacht im Vorfeld, es ist ein historischer Roman. Liest du den als Gesellschaftsroman in der Historie oder liest du den als Gesellschaftsroman eben der Zeitlosigkeit?
Ich lese jedes Buch, was ich lese, eigentlich mit dem Anspruch auf Zeitlosigkeit. Und wenn es diesen Anspruch nicht erfüllt, dann ist es für mich nicht interessant. Ich stelle den Anspruch an Literatur, dass sie einen Aspekt der Zeitlosigkeit enthalten muss, sonst kann ich ja gar nicht
Das kann anknüpfen. Ja auch, also wahrscheinlich jedes Buch, aber die Frage...
Das wäre schön, Nicola, wenn das jedes Buch könnte.
Wir wissen, dass,
es gibt auch so,
dass du nicht bei jedem Buch
dass ich nicht
zustimmen
bei jedem
würdest.
Buch zustimmen würde, ja. Nein,
aber trotzdem, wenn es um Gesellschaftsromane geht, ich meine, die Gesellschaft, die hier gezeigt wird, ist ja trotzdem eine grundsätzlich andere als die, in der wir heute leben. Und trotzdem gibt es, das ist das, was ich gesagt habe mit der Pandemie, es gibt Parallelen zu unserer Zeit, die sich frappant lesen, wo man sagt, meine Güte, es ist zwar 120 Jahre her, das, was da geschildert wird, aber das hat mit heute immer noch ganz viel zu tun.
Ja, genau. Und das ist
und
schon die
nicht
Antwort.
Umsonst wurde ja auch in Pamuk auch angeklagt in der Türkei, weil sie gesagt haben, es hätte zu viel mit der heutigen Türkei zu tun. Es sei eine Kritik am System der heutigen Türkei. Das ist noch ausstehend.
Genau. Also dann lass mich vielleicht zum Abschluss für diesen Titel nochmal andersrum dich fragen. Warum fandest du diese 700 Seiten gelegentlich qualvoll?
Gelegentlich.
Oder fast immer qualvoll.
Weil es mir zu viele Figuren sind und in diesem Zeitraum der 6 Monate mir einfach zu wenig sozusagen Existenzielles, was mir heute, weißt du, das, was ich jetzt angeführt habe, das ist das, was ich mitnehme. Aber es war mir dann doch zu sehr historischer Roman. Und ich fand auch die Konstruktion dieser Manuskriptfiktion, dass es eine erfundene Historikerin gibt, die irgendwie Briefe findet von ihrer Urgroßmutter und dann die ganze Geschichte aufrollt, das war mir alles zu konstruiert. Das hätte er auch schlanker machen können. Ich finde wirklich, Orhan Pamuk kann natürlich sehr gut schreiben, aber es ist mir zu ausladend. Und in dem Sinne, du verhaftest ja viele Bücher auf die Ökonomie des Buches. Ich finde, ich musste sehr lange lesen. Das ist ja auch eine Lesezeit. Ich meine, ich habe irgendwie neulich mal gelesen, man kann in seinem Leben 3000 Bücher lesen. In der Zeit hätte ich gerne noch irgendwie 3 andere Bücher gelesen. Weil es, da sind wir vielleicht noch nicht, weil wir uns auf eine andere Reihenfolge
bei der wir auch strikt bleiben. Ich weiß nicht, wo du jetzt hin willst, aber
nein,
du hast
aber ich meine,
vor.
Jasmina Reza beispielsweise ist so viel dünner und hat für mich viel mehr Gehalt.
Okay, ich kann das Argument total akzeptieren. Ich kann das total akzeptieren.
Das höre ich. Also das haben wir aufgenommen, oder? Ich kann das Argument akzeptieren.
Ich bin einsichtig und akzeptiere das, auch wenn ich es nicht teile, aber ich kann es natürlich akzeptieren.
Das höre ich so gerne.
Okay, meine Damen und Herren, das war's dann für heute.
Wir gehen dann.
Schöner wird's nicht mehr.
Einiger werden wir uns nicht sein in diesem Amt. Doch,
aber
werden
jetzt,
wir.
Jetzt.
Weil jetzt sind wir ja bei einem Buch. Angekommen.
Ich habe vergessen, wie du das findest. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Und
was, Madame Bovary?
Ja.
Super.
Ja?
Ja, das ist das.
Das freut mich.
Das ist eben lustig. Das ist, glaube ich, das Einzige, was Philipp und mich wirklich verbindet.
Jetzt bin ich gespannt.
Worauf wir uns immer zurückbeziehen können, dass wir sagen, nur das Stichwort Madame Bovary und dann finden wir uns wieder.
Ich bin ein bisschen erschüttert, dass es das Einzige sein soll, was uns verbindet.
10 Jahre, nein, also so der kleinste gemeinsame Nenner ist Madame Bovary. Wir kennen uns jetzt so lange und ich weiß, dass du, wenn es darum geht, was ist gute Literatur, dann zitierst du ganz oft Madame Bovary und sagst, du kannst diesen Plot in einem Satz zusammenfassen. Wie
ja.
In allen anderen Büchern auch. Und
also
trotzdem
lieber,
ist es die Art der Gestaltung und der Sprache und der Ästhetik, die bei diesem Buch einfach wirklich in meinen Augen genial ist. Das ist wirklich ein geniales Buch.
Das ist es tatsächlich. Und es ist auch ein bahnbrechendes Buch, weil es also für mich quasi am Anfang von dem steht, was man modernes Erzählen nennen könnte. Ich habe hier immer noch diese Ausgabe, an die du dich vielleicht erinnerst, die ist inzwischen fast 100 Jahre alt, von 1924. Und das ist die einzige Ausgabe nach wie vor, die ich besitze.
Dein Geburtsjahr.
Genau. Und ich bin auch vorne abgebildet. Und dieses Buch ist...
Und das hast du gelesen?
Ja.
In dieser alten Schau? Oh, Gottes Willen.
Ja, das ist noch in Fraktur gedruckt natürlich.
Es gibt fast 30 Übersetzungen von Madame
Bovary. Ja, die offenbar unterschiedliche Qualitäten haben sollen. Aber ich bin eigentlich, weil das natürlich auch noch eine Sprache ist, die inzwischen ein bisschen altertümelt, bin ich eigentlich ganz glücklich damit als alter Mann.
Also ich bin sehr glücklich mit meiner Übersetzung von Elisabeth Edel.
Ja, das ist die von Hansa, oder?
Das ist
die
von
2012 erschienene.
Hansa, wo ich auch gearbeitet habe.
Aber die ist sehr gelobt worden. Egal, wir kommen noch mal kurz zurück, wenn ich das übernehmen darf, weil du es angesprochen hast. Ich habe tatsächlich die Theorie, dass ich sehr viele, weil ich ja finde, die Handlungsebene ist für die literarische Qualität nie entscheidend, dass ich sehr viele Meisterwerke der Literatur einfach inhaltsmäßig in einem Satz zusammenfassen
lasse. Also,
nicht nur Madame Bovary, aber auch. Madame Bovary ist verheiratet mit einem Landarzt und langweilt sich eigentlich buchstäblich zu Tode.
Ja, buchstäblich,
ja,
genau.
Ende. Das ist eigentlich das, also...
so,
das ist die Story.
Dann kommen wir jetzt zu Jasmina Reza.
Naja, also wir können noch einen Moment da bleiben.
Also dazwischen
da
passiert noch ein bisschen.
Ja,
sie langweilt sich ja nicht nur, sondern sie hat ja auch ein sehr ausschweifendes Leben in ihrer Langeweile. Zuerst langweilt sie sich.
Sie kauft wie wild ein.
Sie kauft wie wild ein, das mir natürlich maßlos sympathisch ist.
Ja, mir auch.
Um von ihrem Unglück loszukommen, kompensiert sie das alles mit Schulden und Luxusgütern. Wahrscheinlich sind wir deswegen...
Und mit Liebesaffären.
Und mit Liebesaffären, da kann ich jetzt leider nicht so mithalten wie Sie, aber...
Dazu sage ich nicht. sie steigert sich quasi in eine... Also das Buch ist auch deswegen interessant. Das Buch ist auf ganz vielen Ebenen interessant. Eine Ebene ist die, dass es ja auch ein Psychogramm entwirft von einer Person, die sich in so Fantasiewelten hineinsteigert. Mhm. Sie steigert sich in diese Affären, die für die anderen, also für die Männer überhaupt nicht keine Bedeutung haben, hinein als große Geschichten. Sie liest heimlich Romane, die sie dann versorgen mit solchen Bildern, und deswegen verschuldet sie sich auch, um Geschenke zu machen und so weiter. Das ist wie eine Spirale.
Sie ist eigentlich verdorben durch ihre Lektüre, oder?
Sie
durch
ist diese romantische durch Schundlektüre verdorben, genau. Ja.
Und sie versucht immer, der Literatur nachzueifern, indem sie das Leben aus der Literatur wirklich in der Realität lebt. Bovarismus.
Genau. Das Interessante daran ist aber, jetzt könnte man denken, dass diese Figur irgendwie verurteilt wird, und die einzigartige Erzählhaltung von Flaubert äußert sich ja gerade darin, dass er betont, wir können dann vielleicht noch darüber sprechen, ob er das tatsächlich auch umsetzt, aber betont, überhaupt keine Partei einzunehmen. Also das Ganze wird geschildert nach seiner Maxime der völligen Nüchternheit, des Abstandes, der Distanziertheit und der Nichtbewertung. Und natürlich ist das nur die Fassade auch dieser Erzählhaltung, die sehr wohl dadurch, also es ist eben sehr raffiniert, weil er quasi dafür sorgt, dass der Leser diese Bewertung vornimmt. Aber,
genau, das ist ja eigentlich wirklich die größte Kunst, ja, der Literatur.
Ja, das ist wirklich umwerfend gemacht. Es ist eben, um diesen Aspekt wieder aufzugreifen von vorhin, für mich völlig zeitlos. Und es ist trotzdem ein Paradebeispiel für Gesellschaftsliteratur, weil es genau diese Konflikte zeigt. Die Konflikte zwischen konventionellen Erwartungen, die hier an die Frau eines Landarztes herangetragen werden, und der eigenen Individualität, die sich dagegen verwahrt und die dagegen aufbegehrt, aber natürlich mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Und alle anderen Beteiligten sind ja auch, also wir haben dieses Gewebe, das finde ich jetzt auch ein Zeichen von Gesellschaftsliteratur, dass jeder so sein kleines Teilchen dazu beiträgt, es ist wie ein großes Räderwerk, da kommen wir dann bei Effi Briest vielleicht noch drauf zurück, dass man auch dann gar nicht mehr sagen kann, Schuld am Unglück von Madame Bovary ist sie selbst oder so, sondern oder die Gesellschaft oder ihr Mann oder der Apotheker, sondern es ist immer ein intrikates Zusammenspiel.
Ja, und das sind verschiedene Perspektiven, die zusammengeflochten werden. Und das finde ich sehr schön, weil die Geschichte ist ja eigentlich wirklich so das Größte an Trivialität, die man sich vorstellen kann.
Wie alle großen Geschichten.
Ja, aber die ist jetzt besonders trivial, oder?
Also Anna Karenina ist eigentlich
genau
trivial.
Ja, genau, aber Anna Karenina ist natürlich trotzdem ganz anders erzählt. Ich finde, also Flaubert erzählt das Ganze sehr kühl mit diesem Kamerablick, dass er wirklich drauf geht und das alles ganz, ganz neutral erzählt, scheinbar neutral, sodass man dann irgendwann selber seine Position findet. Aber dieser Bruch zwischen dem, was er erzählt und wie er es erzählt, das finde ich ist wirklich, und ich meine, ich habe gelesen, Flaubert hatte 4300 Manuskriptseiten und hat wirklich irgendwie 5 Jahre jeden einzelnen Satz gedrechselt und überprüft, ob der sein muss und wie der sein muss und wie er den hinstellt und wie er die Wortfolge macht und so weiter. Also was für eine Arbeit, ja. Das war Madame Bovary, c'est moi, oder? Hat er ja gesagt.
Das bin ich. Ja, aber damit meinte er, glaube ich, nicht die Arbeit, sondern damit meinte er die Zerrissenheit der Figur.
Nähe zur Figur auch.
Aber diese Identifikation finde ich schon atemberaubend bei jemandem, der so viel Wert legt auf Nüchternheit in der Darstellung und betont, er sei völlig unparteiisch und würde das nur referieren, genau, quasi, und dann sagt, ich bin Madame.
Ja, Bovary. Aber das verstehe ich.
Ich finde, es trägt bei zur Faszination
dieses Buches. Dass man das so annimmt, oder? Die große Diskussion darf, also Culture Appropriation, darf ein Mann über die Frau so schreiben? Und diese Frage stellt sich bei Madame Bovary nie, die würde nie irgendjemand stellen. Darf Gustave Flaubert über Madame Bovary
Nein,
so schreiben?
Die Frage sollte man ohnehin nie stellen, weil man dann sich an die Grenzen von Zensur begibt. Aber das ist ein weites Feld, wie der alte Briest sagen würde. Ich will, da wir vom alten Briest nachher noch reden werden, was mir bei der Wiederlektüre dieses Buches für diese Veranstaltung aufgefallen ist, ist ja, dass es eine Parallele gibt, die ich interessant fand zu Effi Briest, nämlich das Schlusswort. Karl, der Mann, Charles Bovary, Karl auf Deutsch, natürlich hier ist alles, das heißt ja auch Frau Bovary ursprünglich in der deutschen Übersetzung. Also,
das finde ich aber schon echt.
Nachdem sie gestorben ist, sagt er, ist er sehr mitgenommen und und stirbt dann, ich denke, wir verraten nicht so viel, wenn wir sagen, er segelt dann auch bald das Zeitliche. Aber er sagt, und das steht jedenfalls in meiner Übersetzung, steht das einzige Wort von Größe, das er je gesprochen, sagt er zum Schluss, nämlich, es war alles Schicksal. Und das ist natürlich großartig. Das ist wie eine großartige Pointe, die wir gespiegelt sehen, finde ich dann bei Effi Briest, wo der alte Briest sagt, das ist ein weites Feld, ja, wenn es darum geht zu klären, wer hat hier eigentlich Schuld daran, dass es so gekommen ist. Also man sieht auch, gut, das sind auch eigentlich zeitgenössische Erzählungen.
Das sind eigentlich auch zwei Bücher, die nicht die Schuldfrage stellen, gell?
Die aber damit umgehen, wir kommen vielleicht bei Effi Briest noch darauf zu sprechen, ich finde schon, dass da behandelt wird die Frage, wer ist verantwortlich für das, was einem passiert. Das ist auch ein Aspekt von Gesellschaftsliteratur, diese ewige Frage, bin ich verantwortlich, bis zu welchem Grade und bis zu welchem Grade bin ich ein Opfer oder Produkt der gesellschaftlichen Umstände.
Genau, ja. Aber die Antwort gibt er nicht, sondern er sagt, das ist ein sehr komplexes.
Wir müssen noch deinen Liebling und meinen Liebling auch, Jasmina Reza, behandeln, bevor wir zu Effi Briest schreiten. Aber ja, ich denke, wir können uns vielleicht verabschieden von Madame Bovary mit der dringenden Empfehlung, sie wieder und wieder und wieder zu lesen.
Und zwar weil man eigentlich in allen 30 Übersetzungen.
Es wäre interessant.
Es wäre interessant. Und was die beiden Bücher ja, um jetzt nochmal ganz kurz darauf zu verweisen, auch verbindet, ist, dass es jeweils einen realen Fall gab, der dem vorangegangen ist. Das hat mich dann schon auch fasziniert. Aber jetzt sind wir tatsächlich.
Und nur noch kurz, was Madame Bovary verbindet mit Pamuk zum Beispiel, ist, dass auch Flaubert sich verantworten musste vor Gericht und rechtfertigen musste. Dieses Buch trägt ja im Original den Untertitel irgendwie ein Sittengemälde der Provinz oder so. Und dann musste er sich in einer Gerichtsverhandlung rechtfertigen für die Darstellung dieser Sitten.
Und was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ist diese wunderbare Kutschfahrt, wo sie quasi, also hast du den nochmal gelesen?
Welche Kutschfahrt von
wo
wem?
Wo Emma mit dem, wie heißt der, Dupuis? Léon? Mit Léon in der Kutsche
mit
fährt,
nachdem sie
in der
Kathedrale für war. Theater
und das ist wirklich eine geniale Passage, weil man hört immer nur, wie die Kutsche durch alle Straßen rauscht und man weiß genau, sie haben ununterbrochen Sex, aber es wird überhaupt nicht
Also das ist
gesprochen.
Das, was Nicola sich vorstellt.
Nein, das war so, Entschuldigung. Den Sex ihres
Deswegen
Lebens.
Musste Flaubert vor Gericht.
Ja, er wurde aber freigesprochen. Und das war natürlich damals höchst unanständig und toll, muss ich sagen. Also da sieht man auch, wie modern das ist. Ich finde, Madame Bovary ist immer noch...
Total.
Also zeitlos, ich meine wirklich großartig, wenn man irgendwie nach 170 Jahren immer noch dieses Buch lesen kann.
Wann ist es? 1857 ist es rausgekommen. Und es ist auch dieser wunderbare, also wunderbar beschriebene Zustand der Langeweile. Ich finde, es ist auch diese Zustände von provinzieller Langeweile und wie man darunter leiden kann, was für eine Qual das darstellt.
Ja, und der Charles Bovary, der ja wirklich so ein Tumba-Typ.
Ja, aber er ist da, und das bringt uns dann zu Effi Briest.
Also
er ist ja nicht bösartig oder so. Er ist ja nicht, das ist eben ganz interessant. Das sind einfach Figuren, die quasi wie passiv-aggressiv sind in ihrer Langeweile. Ich habe ja das immer den Eindruck, ich finde ja Langeweile, also langweilige Leute haben was passiv-aggressives, weil man sich eben so aufregt über ihre Langweiligkeit und die so zermürbend wirkt. Und deswegen kann ich mich hier total mit der armen Frau Bovary...
Also du bist nicht langweilig, weil du aktiv
aggressiv
bist.
Ich bin alles Mögliche, genau. Aber hoffentlich nicht langweilig.
Das ist ja etwas, was Daniel Kehl immer gesagt hat, der Verleger von Diogenes Bücher, dürfen alles, aber mich nicht langweilen. Frei nach Tschechow.
Okay, das ist ein schöner Übergang zur
Jasmina Reza. Genau, auch nicht langweilig ist Jasmina Reza. Ein Roman, der jetzt aktuell erschienen ist, kein Theaterstück. In einem Satz zusammengefasst, drei Geschwister und die Tochter des einen Bruders fahren gemeinsam nach Auschwitz.
So würde ich es eben gerade nicht zusammenfassen.
Und ich finde,
dieses Buch hat auch...
es sind vier Juden, fahren nach Auschwitz.
Ja, das klingt wie der Anfang von einem Witz, aber nicht wie die Zusammenfassung von einem Witz, den man in diesem Buch sehr wahrscheinlich lesen würde, weil dieses Buch ist schon recht, wie immer bei Reza, und das liebe ich auch an ihr, recht drastisch auch in der Pointensetzung. Aber hier geht es eigentlich, und das ist ein bisschen, finde ich, auch wie bei Pamuk, das
ein
ist
eine
missverständliche Schwerpunktsetzung. Es gibt einen Ausflug einer jüdischen Familie oder drei jüdischer Geschwister und dann der Nichte nach Auschwitz, aber das ist nur ein Abschnitt in diesem Buch.
Also es ist so eine Art
der Mittelteil in diesem Buch. Es geht für mich um viel größere Themen. Es geht für mich um Familie, um Herkunft. Also diese drei Geschwister sind alle so um die 60. Der mittlere heißt
Zwei Brüder,
Jean und erzählt das Buch. Und dann gibt es Serge, das ist der Titel des Buches, auch interessant, da noch die Frage zu stellen, warum. Konntest da habe ich natürlich auch, natürlich habe ich, ja, ich habe gesehen, dass du im Literaturclub keine Antwort darauf gefunden hast, dann habe ich gedacht, so, jetzt werde ich dir eine Antwort vorbereiten,
endlich,
damit du endlich weißt, warum das Buch Serge heißt.
Sag.
Später. Ich muss noch ein bisschen die Spannung schüren. Ich will erst noch erzählen, dass das nicht sozusagen
also ein Buch... Sag einen Satz. Du hast es schon so
viele Sätze. Es ist ein Buch über Herkunft, es ist ein Buch über das Erinnern.
Ja,
es
aber geht jetzt bist du auf der Metaebene. Also der Plot in einem Satz. Das ist ja was ganz anderes.
Der Plot in einem Satz würde für mich eher lauten, die Mutter stirbt am Anfang und diese drei Geschwister werden daraufhin zurückgeworfen, ihr Verhältnis zueinander neu zu sortieren.
Ihre Herkunft.
Ja, und auch ihre Lebenssituation zu reflektieren. Es geht darum, dass man im Alter von 60 Jahren einfach auch mal ein bisschen Bilanz zieht und sich ins Verhältnis setzt zu seinen Geschwistern. Und für mich hat das im Wesentlichen auch mit diesem titelgebenden Serge zu tun.
Genau.
Der ist für mich eine Figur. Ich will nur noch ganz kurz diese Auschwitz...
Ich möchte noch was ganz kurz sagen.
Okay.
Weil das ist das, was mich an diesem Buch wirklich auch so wahnsinnig interessiert hat, das Geschwister-Dasein. Ich finde, Geschwister ist so... Es ist ja nicht nur ein Familienroman, sondern es ist auch ein Geschwisterroman.
Ja.
Und ich finde, Geschwister ist genauso spannend wie Eltern und Kinder. Wir sind ja normalerweise immer in diesem Eltern, Kinder, Mütter. Also man wird hineingeboren in eine Familie und da muss man halt mit den Eltern zurechtkommen, mit dem Vater und mit der Mutter. Und das ist ja in der Literatur unendlich oft verhandelt. Aber so Geschwister, da ist es ja auch so. Wir werden mit Geschwistern, wenn wir nicht Einzelkinder sind, geboren. Wir konnten uns die nicht aussuchen. Und dann sind wir ein Leben lang mit denen in irgendeiner Form verbunden. Und dann kannst du dich an denen abarbeiten. Und das, finde ich, ist wirklich wahnsinnig interessant. Also in letzter Zeit finde ich solche Bücher einfach irre spannend.
Das ist auch interessant, dann zu fragen, warum dir das so geht.
Das
warum
ist,
du in
das kannst
Zeit,
du dann meinen Therapeuten fragen.
Ja.
Oder, nicht.
Oder deine Schwester.
Oder meine Schwester.
Deine Schwester fragen.
Nein, aber das ist ja etwas, das ist so ein Aspekt, weißt du, wie geht man innerhalb einer Familie mit den anderen um, die sehr unterschiedlich sind. Das ist ja hier in diesem Falle auch so. Alle haben ihre Rollen. Der eine ist sehr, wie sagt man, abtrünnige oder wie würdest du den Serge, also der hat es irgendwie zu nichts richtig geschafft, sage ich jetzt mal. Und Jean ist eher so konventionell und die Schwester ist sowieso, wie das bei Frauen oft so ist, in ihrer Ehe und noch die, wie soll ich sagen, bürgerlichste von allen dreien. Kann man das so sagen?
Ja, ich finde insbesondere die Figur des Serge interessant und deswegen denke ich, ist sie auch die Titelfigur, obwohl sie nicht die Erzählfigur ist, aber die Titelfigur, weil Serge verkörpert einen, du hast es gesagt, er ist... das, was früher an ihm irgendwie so unkonventionell und reizvoll war, ist jetzt im Alter eigentlich nur noch so marottenhaft. Er muss immer die Lampenschirme so drehen, dass die Naht nicht zu sehen ist. Und er hat so Geschäftsvorhaben, die alle so ein bisschen verkracht sind. Und er ist auch durch diesen Besuch in Auschwitz total überfordert und bleibt im Auto sitzen. Und andererseits ist er aber auch, finde ich, deswegen quasi die Titelfigur, weil er eben genau das zusammenfasst, was du angedeutet hast mit dem Geschwisterverhältnis, er ist für mich auch ein Typ für eine Perspektive, nämlich diese melancholische Perspektive, dass man, er hat auch gescheiterte Beziehungen und dann am Gegenende hin wird er auch noch krank. Und für mich ist dann so die Essenz, die daraus zu ziehen ist, und anhand dieser Figur, besonders von Serge, es ist, die anderen sind die Hölle, um Sartre zu paraphrasieren, und die Streit zanken sich ja ganz furchtbar, und auch in Auschwitz zanken sie ganz furchtbar, und das macht sie meisterhaft, diese Überblendung von Banalität und Entsetzlichkeit und so weiter. Aber das Fazit ist dann trotzdem eben, die anderen sind die Hölle, aber ohne die ist es noch schlimmer. Und das sieht man so schön in dieser Schlussszene. Also ich finde, es hat auch was sehr Existenzialistisches und in dem Sinne Französisches. Der Mensch, geworfen ins Dasein, findet sich irgendwie in Kontexten wieder, wo er gar nicht weiß, was habe ich eigentlich mit diesen Leuten zu tun. Das sind zwar meine Geschwister, aber wir haben eigentlich total verschiedene Lebensentwürfe. Und dann plötzlich merkt er, ohne die wäre es noch schlimmer. Und dann in dieser, ich finde, es verdichtet sich in der Schlussszene, wo er seine Krankenakte bekommt und man weiß nicht so genau, was mit ihm wird, aber seine Geschwister sind da und es gibt eine Art wie Bezogenheit über diesen ganzen Zank hinweg.
Das meine ich ja auch mit Nähe-Distanz, oder? Man reibt sich und dann ist man eben doch wieder miteinander. Das ist etwas, was mich total interessiert hat an diesem Buch. Aber es ist jetzt ein, ich meine, jetzt haben wir über diese Familie und über die Geschwister gesprochen, aber was
und warum es Serge heißt?
Und
nebenbei.
Und endlich weiß ich auch, warum es Serge heißt. Und nicht Jean, weil Jean erzählt das ganze Jahr. Aber warum ist es in deinen, was ist daran der Gesellschaftsroman?
Der Gesellschaftsroman, es ist für mich ein Gesellschaftsroman insofern, als dass es ganz bestimmte gesellschaftliche Konstellationen spiegelt. Und dann zwar tatsächlich zum Beispiel vor allem in dieser Auschwitz-Passage.
Na, also sind wir doch wieder.
Ja, aber es ist kein Buch über einen Ausflug nach Auschwitz. Aber man sieht...
Doch, auch.
Also auch da ist die Ebene, finde ich, eine sehr allgemeine, nämlich diese permanente Überblendung von, ich habe schon angedeutet, Banalitäten und Entsetzlichkeiten. Und es gibt diese, wie ich finde, beste Szene des ganzen Buches, wo sie sich wie verirren auf diesem Gelände und dann plötzlich auf so eine Lichtung geraten, wo so zwei Viehwaggons stehen auf einem Gleis und sie wissen nicht genau, sind das Reproduktionen, sind das Originale. Und dann hören sie noch einen richtigen Güterzug im Hintergrund und dann sehen sie ein Familienhäuser, die im Garten so Miniaturen haben und Kinderspielzeug. Und Jasmina Reza schreibt, das ist wie die Gleichzeitigkeit von Neverland und Judenrampe. Und das ist deswegen so wahnsinnig eindrücklich, weil Jean, der die Geschichte erzählt, vorher gesagt hat, Orte wie Auschwitz als Orte des Gedenkens funktionieren überhaupt nicht, denn Erinnern funktioniert nur individuell.
Ja. Und dann also plötzlich, das ist nichts zu erwarten von Erinnerung.
Genau. Und dann plötzlich belehrt ihn quasi seine eigene Erinnerung eines Besseren, indem er dann realisiert, ich werde jetzt für immer, wenn ich das Wort Judenrampe nur höre, dieses Bild haben, wie meine Schwester mit ihrem Mobiltelefon und ihren zu engen roten Stiefeletten und ihrer Handtasche auf und abläuft vor diesem Wagen und am Telefonieren ist. Und die ganze Entsetzlichkeit, die sozusagen in dieser Vermischung dieser beiden Ebenen von Banalität und Vernichtungsmaschine steckt.
Und unfassbar.
Plötzlich, diese Absurdität des Ortes realisiert sich ja in dem Moment in ihm, in dieser Erinnerung. Das heißt, seine eigene Theorie wird ad absurdum geführt. Und ich will nur noch sagen, dass ich das großartig finde als Gesellschaftsroman, weil es quasi schon die Theorie aufstellt, für meine Lesart jedenfalls, dass alle wesentlichen Prozesse tatsächlich im Individuum stattfinden. Also Aufklärung, Erinnerung, Auseinandersetzung, das ist nur individuell möglich und auch auf individuelle Arten. Und aber andererseits, Nicola, nur noch dieser eine Punkt, dann sage ich gar nichts mehr. Gibt es ja diese jüngere Generation, diese Josephine, die Tochter von Serge, die eigentlich den Ausflug angeregt hat, die ist so um die 30 und denkt nur in Identitäten und Kohorten. Also dieses Buch ist auch eine Konfrontation von Identität und Individualität. Und die ist dann wirklich nicht mehr imstande, als sie dann in Auschwitz sind, was anderes zu machen, als mit ihren Selfies. Angeschweißten Wimpern Selfies. Die kann gar nicht anders damit umgehen.
Ja.
Und dieses Buch...
Aber da hast du jetzt so vieles angesprochen.
Nicht wahr? Ja. Und das alles in diesem schmalen Büchlein.
Ja, genau. Meine Worte.
Sage ich es auch nochmal.
Und ich finde, in der Szene, die du beschrieben hast, ist ja auch ganz viel noch darüber hinaus drin. Nämlich, dass dieser ganze Erinnerungsort Auschwitz ja inzwischen konserviert werden muss. Die Schuhe zerfallen und müssen konserviert werden. Die Zäune müssen immer wieder ersetzt werden, weil es einfach in dem Sinne als gegenständlicher Ort, nicht nur als Erinnerungsort im Kopf, sondern auch als gegenständlicher Ort zerfällt, weil die Zeit gegen diesen Ort arbeitet. Und wie geht man jetzt damit um, dass dieser Ort zerfällt und man ihn auf der einen Seite dann natürlich künstlich erhalten kann, aber was bedeutet das für unsere Gesellschaft, auch in der Erinnerungskultur innerhalb der Gesellschaft? Wie können wir diesen Wechsel in irgendeiner Form gestalten? Und das finde ich bei diesem Buch wirklich wahnsinnig interessant, weil ich natürlich als Deutsche und du wahrscheinlich ähnlich, ich bin sehr stark in dieser Erinnerungskultur groß geworden und man muss sich trotzdem darüber Gedanken machen, wie geht's dann weiter? Und sie bietet ja auch an, also die lesen Isaac Bashevis Singer und sie lesen also Semprun, oder?
Ja.
Und aber es ist Imre Kertész gewidmet und seiner Frau. Und es bedeutet eben, Erinnerung findet trotzdem in der Literatur immer statt und Literatur zerfällt eben nicht. Das ist etwas, was mich dann schon sehr angesprochen hat.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube zu sehen, dass sie auch sagt, dass es im Grunde ist es egal, ob diese Güterwaggons Nachbildungen oder Originale sind. Das ist für die Qualität der Erinnerung egal, weil die Erinnerung entsteht aus dieser atmosphärischen Gesamtheit.
Mhm.
Sie würde wahrscheinlich so weit gehen und sagen, man muss nicht mal da gewesen sein, physisch. Eben, man kann sich literarisch damit befassen. Oder wenn man dort ist, vor Ort, in dieser unglaublichen Konfrontation von diesem, ja, banalen Unterhaltungsbetrieb, der da ja, ja auch stattfindet. Ja, eben,
also eine Satire, eine Farce, eine Touristenattraktion. Die Leute laufen mit Einkaufstüten durch die, wie bescheuert durch diesen...
Und der tatsächlichen Schrecklichkeit.
Ja, der Clash unserer Kultur mit dieser unaussprechlichen, immer noch nicht verstehbaren Tatsache der
Shoah. Aber ich finde, das ist kein Buch, was sozusagen sagt, das ist gar nicht möglich oder so, sondern ich finde, dieses Buch ist eigentlich getragen von einer sogar zuversichtlichen Sicht auf den Menschen, auf die Beziehungen des Menschen und auch auf die Erinnerungsfähigkeit des Menschen. Das Einzige, was nach meiner Lesart, aber so lese ich halt gerne, wie du weißt, die Bücher, kritisiert wird, ist dieses Denken in identitären Kategorien und diese Vorstellung, wie Josephine sagt, wir müssen da hingehen, weil wir eine jüdische Familie sind, wobei sich die Mutter niemals, also die wussten gar nicht, dass ihre ungarischen Verwandten, weil die sich einfach darum gekümmert hat.
Ich habe doch mit denen gar nichts zu tun gehabt.
Und das ist ja auch eine Möglichkeit, sozusagen.
Also sich verpflichtet fühlen. Sie hat sich komplett freigesprochen. Mir gefällt es, weil dieses Buch ist in ganz vieler Hinsicht wirklich undogmatisch und nichts ist ihr heilig. Sie spricht wirklich alles an, aber in meiner Lesart trifft sie wirklich nie den falschen Ton. Das ist mir also ganz selten passiert, dass ich so den Eindruck hatte, das ist ja auch heikel, da wird mit ganz vielen Dingen gespielt, auch mit jüdischen Ressentiments und so weiter, und trotzdem schafft sie immer noch den Dreh, dass man es nicht geschmacklos findet. Das finde ich, und auch nicht irgendwie sagt, das darf sie nicht. Das darf man nicht. Auf den Gedanken bin ich bei ihr nie gekommen. Also ich habe, also von diesen vier, ja gut, man kann, klar, die beiden bleiben noch übrig.
Als deine Favoriten?
Als meine Favoriten. Und damit sind wir, glaube ich, wobei eben, also
wir kommen noch zu Effi Briest, die auch einen ganz eigenen Zauber hat.
Du bist ja großer Fan von Effi Briest.
Du nicht?
Ich finde es gut, aber es ist mir auch...
Zu lang? Wie lange ist es denn? Muss mal gucken.
Nein, aber es ist so ein bisschen, also gerade wenn man es mit Madame Bovary vergleicht, und da gibt es ja doch einige Parallelen, ist es mir ein bisschen in dem Sinne so spießig deutsch. Ich finde, Madame Bovary ist viel mutiger und viel kühner und viel in allem viel ausschweifender als diese arme Effi Briest, die, weißt du, die ja schon zugrunde geht.
Ja, das...
An dieser... Das ist so preußisch.
Das ist,
und ich darf das sagen, weil ich ja in dem Sinne auch aus Preußen komme. Es ist gruselig preußisch, wenn man das nochmal...
Das finde ich nicht, denn es ist auch sehr ironisch.
Ja,
und
das stimmt.
Die Ironie ist natürlich etwas, was ich an dem Buch sehr liebe, weil dieser Stil der feinen und detaillierten ironischen Beobachtung, wenn es einfach so über Figuren wie Effis Mutter heißt, Frau Briest, die unter Umständen auch unkonventionell sein konnte.
Ja.
Und damit ist die ganze Person sofort erfasst durch diese kleine Apposition, die unter Umständen auch unkonventionell sein konnte. Ja. Das finde ich großartig. Ja. Aber vielleicht erst
und ich meine, was man sagen muss, ist das, was mich ja in diesem Buch wirklich sehr verstört hat, ja, dieser Herr Baron von Innstetten, mit dem Effi Briest mit 17 Jahren verheiratet wird, ist ja ein ehemaliger, nicht Liebhaber, aber wie sagt man?
Liebesinteresse.
Interessent, ein Buhler, ja, von der Mutter. Welche Mutter verheiratet ihr Kind bitte mit einem ehemaligen...
Du scheinst lange nicht mehr Netflix geguckt zu haben, dass ihr das andauert.
Gruselig.
Also du warst schon ganz gut dabei, die Handlung in einem Satz zusammenzufassen, nämlich Effi wird im Alter von 17 Jahren so ein bisschen genötigt von ihren Eltern in die Ehe mit einem doppelt so alten und etwas langweiligen Baron Innstetten.
Mhm. Und sie zerbricht an Langeweile
und auch sie hat eine Affäre mit dem Major von Krampas.
Und vereinsamt und hat auch eine Affäre.
Und,
nur eine, nicht?
Ja, und die ist aber auch so, dass quasi die eigentlich jetzt nicht beschrieben werden kann als große, alles überwältigende Leid. Ist auch so eine Affäre aus Langeweile, müsste man eigentlich sagen.
Ja, und so ein, also halb, ja, sie will dann ja schon mal mit ihm abhauen, aber
ich glaube, das ist nicht so ganz. Nicht wirklich. Nee. Und dann ist es einfach so, dass nachdem das schon längst vorbei ist, kommt es ans Licht und dann sieht sich der Baron Also der Ehemann genötigt, weil es halt der Konvention entspricht, den Krampus zum Duell zu fordern.
Contre-coeur.
Ja, wobei er weiß, das ist eigentlich völlig blödsinnig.
Total.
Aber man macht es halt
so. 7 Jahre
später
muss man halt den anderen noch schnell umbringen.
Genau. Und alle enden dann tot und oder unglücklich.
Und alle sind unglücklich und alle müssen sich sozusagen gegen ihre eigentlichen Wünsche und Sehnsüchte verhalten und zerbrechen wirklich eigentlich alle an den erwarteten Konventionen dieses
Das ist wirklich der Gesellschaftsroman hier in seiner vollen Blüte. Also die Erwartungshaltungen, die herangetragen werden. Und dann aber auch, und da müssen wir jetzt nochmal drauf zurückkommen, weil ich das auch sehr interessant finde, die Frage von Schuld und Verantwortung. Ja. Das ist für mich schon ein großes Thema in diesem Buch, weil eben zum Schluss sitzen Effis Eltern beisammen und da schwebt das so ein bisschen über ihn, so wie konnte es dazu kommen. Mhm. Und dann sagt einfach der alte Priest, was er ja gerne mal sagt, das ist ein weites Feld, was ja seitdem ein geflügeltes Wort im Deutsch ist.
Naja, vor allem seit Günter Grass, ja.
Aber ja, also das ist schon ein berühmtes Romanende.
Ja.
Eben, interessanterweise viel berühmter als die letzten Worte bei Madame Bovary, nicht die allerletzten, aber der Schlusssatz von Schicksal. Dem Land, als er sagt, es ist alles Schicksal. Und für meine Begriffe ist es eben tatsächlich so, dass hier der Vater von Effi etwas eigentlich ganz Weises sagt, indem er nämlich darauf hinweist, dass wenn es schon so ist, dass alles ineinander greift und man gar nicht sagen kann, an diesem Punkt fing die Verantwortung an von Effi oder vom Baron oder hier ging es schief, was kann man dann eigentlich noch machen als Gesellschaft oder was ist dann wichtig? Dann ist es doch wichtig, dass man einfach nicht so dogmatisch ist in seiner eigenen Haltung.
Natürlich.
Das ist gar nicht so natürlich, weil sonst wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Also dieses Buch plädiert eigentlich dafür, dass man mal einen Schritt zurücktritt von seinen eigenen für Felsen festgehaltenen Überzeugungen und sagt, ja, es kann alles auch anders sein, das ist ein weites Feld, es gibt auch andere Perspektiven.
Er sagt ja auch an einer Stelle, also als es darum geht, dass Effi dann eben, nachdem sie wirklich alles verloren hat, den Ehemann, den ehemaligen Geliebten und auch ihr eigenes Kind, lustig ist ja auch, finde ich, bei Madame Bovary kommt ja das Kind so gut, diese Bert so gut wie nie vor, die spielt ja gar keine Rolle.
Ja, dieses
Kind.
Also
es ist eine lustige Art von Mutterschaft. Aber da kommt das Kind ja vor und dann sagt er irgendwie, naja, also der Vater, als es darum geht, dass Effi wieder nach Hause kommen darf, und eigentlich darf sie nicht, weil sie hat ja gegen die Konventionen verstoßen und ist damit auch verstoßen aus ihrer eigenen Familie, aber er sagt irgendwie so, man muss ja mal auch ein Auge zudrücken. Also der Vater von ihr ist eigentlich der Versöhnlichste, der irgendwie versucht, diese Konvention so ein bisschen zu biegen ab und zu.
Das stimmt, aber andererseits ist es auch etwas, was ich für meine Begriffe in der gesamten Struktur und zwar stärker zum Beispiel als bei Flaubert hier ausdrückt, diese Idee, dass man eigentlich nur so durch Debatte und Austausch zu irgendeiner Anschauung kommen kann, denn das ist ja auch ein Konversationsroman. Mhm. Also nicht jeder Gesellschaftsroman ist ein Konversationsroman, aber hier, Fontana arbeitet sehr stark mit langen Unterhaltungen, wo Figuren ihre Positionen quasi spiegeln und austauschen. Und diese dahinterstehende Idee des Abwägens, des Relativierens, wird hier auch formell umgesetzt durch die Kunst der Konversation.
Ja, das ist lustig, weil da ist es die erlebte Rede, oder? Und da ist es die wirklich buchstäbliche Rede.
Aber nicht nur, sondern auch, es gibt hier auch Brief, wie manchmal Passagen wie in einem Briefroman. Also es gibt verschiedene Techniken, die Fontana anwendet, um diese Vielfältigkeit von Facetten und Perspektiven zu spiegeln.
Mhm. Du hast noch gar nicht erwähnt, dass der Name Buddenbrook auftaucht.
Habe ich das nicht damals erwähnt? Ich habe es inzwischen schon wieder vergessen. Ja, aber natürlich ist Fontana ein wichtiges Vorbild für Thomas Mann.
Genau,
ja.
Und Thomas Mann ist sozusagen...
Und Thomas Mann ist ein wichtiges Vorbild für mich, weil Thomas Mann zu den Leuten gehört, die immer alles in ihrem Leben richtig gemacht haben und nie ein einziges schlechtes Wort geschrieben haben.
Erstes würde ich vielleicht nicht unterstreichen, aber zweites könnte man... Nein, aber Thomas Mann ist für Philipp ein ganz wichtiger Autor. Ein sehr
Thomas Mann ist ein
verehrter Held. Autor. Deswegen muss ich das jetzt noch schnell sagen, dass der Name Buddenbrook...
Ja, du hast recht, jetzt wo du sagst, ich weiß aber gar nicht mehr in welcher... Ich muss dir gestehen, dass ich es vergessen habe.
Kapitel.
Okay, das nehmen wir mal einfach mal so zur Kenntnis, ohne es jetzt zu
als
überprüfen.
Als Fun Fact.
Auf jeden Fall ist dieses Buch, finde ich... auch zeitlos, weil es sich einfach so liest, dass man das Gefühl hat, man hat es hier mit obsoleten gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, auch wenn natürlich die äußeren Formen und Titel und Ränge nicht mehr gelten, aber diese Konfliktsituation, sich verschiedenen Erwartungen ausgesetzt zu sehen, das ist ja, ein Aspekt, den man ohne weiteres übertragen kann.
Ja, aber nicht mehr ganz so stark. Also ich habe zum Beispiel Effi Briest sehr viel stärker in ihrer Zeit verortet gelesen als Madame Bovary. Und das liegt vielleicht auch daran, dass diese gesellschaftlichen Konventionen so nicht mehr existieren. Was aber interessant ist, ist, dass so diese Rollenerwartungen, was Männer und was Frauen erfüllen sollen, dann doch noch auch sehr stark zumindest diskutiert werden heutzutage. Aber für mich ist es weniger gegenwärtig als Madame Bovary interessanterweise.
Ich finde, es hat einen zeitlosen Aspekt darin, dass ja die Figur der Effi ist ja keine Figur, die man vielleicht unbedingt sympathisch findet. Sie ist ja in ihrer...
Ja, vielleicht hat es damit zu tun, ist ja identifikatorisch.
Ja, sie ist ja, sie hat ja eigentlich recht schlichte Zielsätze. Oder sie, was sie eigentlich will, ist ein unterhaltsames Leben voller Gesellschaft und Konsum.
Finde ich auch okay.
Ich auch. Und das ist der zeitlose Aspekt, Nicola. Das ist der zeitlose Aspekt.
Ja, aber da finde ich...
Weil,
ja,
also diese sozusagen, dass man auch... mal die Frage stellen muss, jenseits der Erwartungen, die die Gesellschaft heranträgt, was sind denn eigentlich die eigenen Vorstellungen eines gelingenden Lebens? Und dann feststellt, Konsum und Unterhaltung, dann sind wir im Heute. Dieser Wunsch nach Konsum und bei Madame Bovary ist ja der Konsum eigentlich eher ein Ausdruck ihres Unglücks. Also sie macht das ja, genau, um zu kompensieren. Effi hingegen sieht den Konsum per se als materiellen Wohlstand als Teil eines geglückten Lebens.
Genau. Aber das Spannungsfeld bleibt ja trotzdem zwischen den eigenen Wünschen und Sehnsüchten und in dem Sinne einer Art von Emanzipation und Lebensgestaltung, die selbstständig und selbstbewusst geführt wird, die aber in dieser Gesellschaft keinen Platz hat. Und das ist, glaube ich, das Zeitlose daran, dass man sozusagen diese Spannung zwischen den individuellen Vorstellungen, Sehnsüchten, Bedürfnissen und den gesellschaftlichen, du sagst Konventionen, aber auch ja Vorstellungen und Rahmenbedingungen, die es ja auch braucht, damit man miteinander leben kann. Also es ist ja nicht nur alles sozusagen schlecht.
Nein, überhaupt nicht. Es wird da problematisch und ich glaube, da sind die Bücher, also sind Flaubert und Fontane auch dann wieder nah beieinander, wo die Figuren Zielsetzungen übernehmen, die ihnen nicht gut tun. Genau. Also wo die Figuren quasi internalisieren Wertvorstellungen, die ihnen aber gar nicht gut tun, sondern auch gegen das eigene Gewissen.
Oder der Vater, der bestes Beispiel Innstetten, der gegen sein eigenes Gewissen dann sich duellieren muss. Der Vater, der gegen sein eigenes Gewissen sagt, naja, meine Tochter darf halt jetzt nicht nach Hause kommen, können wir nicht doch ein Auge zudrücken. Also so diese.
Aber da findet ja noch die Reflexion statt. Was ich jetzt meinte, ist, dass jemand wie Effi Vorstellungen einfach von gelingendem Leben internalisiert, die sie nicht glücklich machen, die sie gar nicht, oder Madame Bovary Vorstellung hat davon durch die Romane, was ein liebesreiches Leben ist, die gar keine Verankerung in der Wirklichkeit haben. Und die reflektieren ja diese Vorstellung nicht kritisch, so wie wir.
Aber was ich schon wieder festgestellt habe, ist, das ist vielleicht auch eine persönliche, die Frage der persönlichen, des persönlichen Interesses. Ja, mich interessieren in dem Sinne diese psychologischen Prozesse stärker als die gesellschaftlichen Umstände. Also weißt du, was ich meine? Verstehst du, was
ich
meine?
Ja, aber
man kann es nicht ganz eng trennen, aber ich werde doch eher bei sozusagen beim Lesen über die Figuren und die Psychologie der Figuren an der Stange gehalten. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb ich bei Orhan Pamuk dann so schnell irgendwie abgehängt wurde, weil die mir einfach zu wenig, da passiert zu viel auf der Sachebene und zu wenig auf der, ich sage jetzt einfach, psychologischen Romanebene. Das finde ich ist schon auch interessant, wie stark ist ein Gesellschaftsroman verzahnt mit den Figuren, mit der Innenperspektive der Figuren.
Auch mit einer Entwicklung, mit
einer inneren Entwicklung von Figuren. Ja, also muss nicht zwingend eine Entwicklung sein, aber zumindest eine Befassung, dass man diese Figuren, dass man deren, wie sagt man?
Antriebe.
Antriebe, aber auch Widerstreit. Also weißt du, Widersprüche stärker erfasst. Und da ist bei auch in Pamuk, das läuft wirklich nicht so stark über die inneren Figuren, sondern das ist wirklich wie so ein Schachbrett. Da haben wir den und dann haben wir den und dann passiert das und so.
Ja,
also,
da geht es um gesellschaftliche Dynamik quasi. Das ist wie ein soziologische, eine literarische Illustration soziologischer Theorien. Und ich gebe dir wieder recht, ich habe dir, also heute gebe ich dir dauernd recht.
Haben wir das?
Es liegt wahrscheinlich an der wundervollen Atmosphäre. Ich finde das auch interessanter beim Lesen, wenn ich quasi mehr vom Innenleben der Figuren erfahre und erfahre, wie die sich bewegen und wie die sich orientieren und auch was für Konflikte sie durchleben.
Genau, weil dann, sonst, entschuldige ganz kurz, weil du das gerade gesagt hast mit sozial, was hast du gesagt?
Soziologische, eine
Illustration einer soziologischen. Genau, sonst wäre es nämlich, das unterscheidet dann den Roman von einem Essay, von einer Reportage, von einem journalistischen Text und so weiter. Das finde ich eben dann, oder von einer Sozialstudie oder von einem Gesellschaftsporträt. In dem Moment, wo du eine starke Psychologisierung der Figuren hast, sind wir im Roman.
Ja, und auch eine Art von Erzählhaltung oder Erzähl, ich finde, was ja auch diese beiden Bücher, die Klassiker, verbindet, ist, es ist eine unterschiedliche Erzählhaltung, aber es ist eine stark verdichtete Wirklichkeit, die einem Erzählprinzip unterworfen wird. Das ist ja mehr ein Chronikcharakter bei Pamuk, genau, wie eben die Historikerin, die das ja fiktiv erzählt, das genau machen würde. Und hier wird die gesamte Wirklichkeit verdichtet im klassischen Sinne, also einer Darstellung, einer Gestaltung unterworfen. Und dadurch entsteht eine Sogwirkung.
Ich danke dir. Jetzt weiß ich, warum ich den Pamuk einfach nicht ganz so überzeugend fand.
Ja, aber...
Macht ja nichts.
Die 30 Bücher, die du noch von den 3000 lesen kannst, kannst du immer noch lesen.
Die 30 verbleibenden. Jetzt wissen Sie, wie lange ich noch den Literaturclub moderieren werde. Noch 30 Bücher
von 3000.
Leider, so viel habe ich dann doch noch nicht gelesen. So, ich glaube, unser Pulver ist verschossen.
Danke fürs Kommen.
Ja, danke fürs Kommen. Und natürlich fürs Zuhören. Wir grüßen Sie zum Abschied herzlich aus unserem Aufnahmestudio und wünschen Ihnen einen schönen April. Werfen Sie doch einmal einen Blick auf unsere Website. Da finden Sie Veranstaltungen mit dem Frauenfelder Schriftsteller Usama Al-Shamani und dem bekannten Autor Alex Capu. Außerdem eine Premiere des Ensembles der Theaterwerkstatt. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Sie hören von uns. Werkstattgespräche. Sie hörten einen Live-Mitschnitt der Veranstaltung Erlesen vom 20. März 2022 mit Originalbeiträgen von Nicola Steiner und Philipp Tingler. Mein Name ist Judith Zwick. Aufnahmeregie und Technik Markus Keller, Frauenfeld. Eine Produktion der Theaterwerkstatt Gleis 5 2022.